Genau. Wie ihr sehen könnt, geht es heute um David. Das ist ja das Thema, was wir mittwochs in der Bibelstunde betrachten. Wir haben jetzt das erste Buch Samuel durchgenommen. Und will ich jetzt schnell einen kleinen Überblick über die Kapitel 16 bis 26 euch geben. Kurz vorweg, was passiert quasi davor? Saul ist der erste König von Israel gewesen. Eine sehr imposante Gestalt, größer als alle anderen Männer. Dazu war auch ein hübsches Kerlchen. Aber der Saul, der war nicht nach dem Herzen Gottes. Er war ziemlich ungehorsam gegenüber Gott und deswegen verwarf Gott ihn. Und Gott bereute es sogar, ihn zum König gemacht zu haben. Und somit war jetzt die Bühne frei für Davids Auftritt. Und das sehen wir dann in Kapitel 16. Der Saul bekommt jetzt von Gott den Auftrag, nach Bethlehem zu reisen. Sieht man leider schlecht, das ist auf meinem PC. Aber hier ist er. Also Samuel wohnt hier in Rama und er hat den Auftrag, hier nach Bethlehem zu reisen, um sich von Gott den neuen König zeigen zu lassen. Das sollte dann einer von den Söhnen Isais sein. Und der Samuel, der betrachtet das Ganze ziemlich nach menschlichen Maßstäben, so wie wir es wahrscheinlich auch machen würden. Der muss ja schon genauso hübsch und so stark sein wie der Saul. Das muss ja schon eine beeindruckende Erscheinung haben. Deswegen denkt er, okay, Eliab, der Erstgeborene Isais, wird König. Aber Gott sagt, ich sehe auf das Herz. Und so wird David, der kleinste König über Israel, wird dann im familiären Rahmen dann gesalbt. Und wir lesen dann weiter noch in Kapitel 16, dass Gottes Geist dann endgültig von Saul wich und erlaubte einem bösen Geist, Saul zu quälen. Und das machte sich bemerkbar, indem er schwere Anflüge von Depressionen hatte. Er hatte komplette Zorn- und Wahnvorstellungen und hatte regelmäßige Raserei. Und dann machen ihm die Diener den Vorschlag, hör mal, wir suchen dir einen Hafenspieler, der spielt ein bisschen Musik, um dich dann zu beruhigen. Und so kommt David zu Saul und Saul gewann ihn zugleich lieb und nahm ihn und tatsächlich hatte die Strategie Erfolg, das Hafenspiel beruhigte den Saul. Und David wurde Sauls Waffenträger. Dann kam Krieg im Land auf und David musste wieder zurück zu seinem Vater, die Schafe hüten. Und dann kommt Kapitel 17, das, was wir alle in- und auswendig kennen, seit der Sonntagsschule, David und Goliath. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. David besiegt den übermächtigen Feind, weil es David unfassbar wütend machte, wie Goliath über das Herr und über Gott hergelästert hat. Und er hat gesagt, ich brauche keine Rüstung, ich brauche nur das Vertrauen auf Gott. Und Gott hat dieses Vertrauen belohnt. Genau. Und nach dieser Zeit, in Kapitel 18 geht es dann weiter, Saul belohnt quasi David halt für diesen Sieg und Saul lässt David gar nicht mehr nach Hause zurückkehren. Ne? Und so verbringt er dann auch viel Zeit mit seinem Sohn Jonathan und wir können dann lesen, wie eine tiefe freundschaftliche Liebe zwischen diesen jungen Männern entstanden ist. Und das wird David später noch zum Vorteil gereichen. Und der Jonathan, der erkannte, okay, David, du wirst der neue König Israel. Und ich gebe dir jetzt meine komplette Ausrüstung. Also er hatte wahrscheinlich eine sehr prachtvolle Rüstung als Thronerbe Israels. Als Prinz von Israel war er sicherlich eine gute Erscheinung. Und er gibt all die Sachen den David ab und David zieht von nun an für Saul in den Krieg. Und Gott gab ihm einen Sieg nach dem anderen. Weil Gott mit ihm war. Und der Saul erkannte ganz schnell sein Talent, sitzte gegenüber alle Kriegsmänner. Und das ging weil Saul dachte, ich bleibe jetzt einfach zu Hause, der David, der macht das schon. Das ging aber leider komplett nach hinten los, sodass sich David mehr Ruhm anhäufte als König Saul. Und wir lesen, Saul fand das überhaupt nicht gut. Er war richtig eifersüchtig auf David und die Beziehung war seitdem nicht mehr dieselbe zwischen Saul und David. Und es ging so weit, dass sogar Saul einen Tag später versuchte, David zu töten, indem er seinen Speer einfach versuchte, nach ihm zu werfen und mir an die Wand zu spießen. David konnte aber ausweichen. Und das verstärkte nur noch die Furcht von Saul auf David. Und er sagte, so den David, den entferne ich jetzt mal aus meiner Umgebung, ne, der wird mir langsam zu gefährlich. dass er schon mehr Ruhm hat als ich und macht einen fatalen Fehler, er macht David zu einem Kommandanten. Das heißt, er hat jetzt noch mehr Verantwortung, darf noch mehr Männer in die Schlacht führen, das heißt, Davids Ruhm wuchs ins Unermessliche. Und da stellen wir uns natürlich dann auch die Frage, blicken wir auch auf andere Menschen eifersüchtig? Sind wir neidisch auf ihren Erfolg? Denken wir vielleicht, boah, der ist aber gottesfürchtiger als ich. Mit dem ist aber Gott mehr als mit mir. Diese Gedanken kennen wir bestimmt. Ja, so will dann seine älteste Tochter ihm zuvor geben, denn David, er sagt, David, führe weiter Kriege zu mir und dann wirst du Prinz, dann wirst du Schwiegersohn des Königs. Als es so weit war, betrog Saul und gab einfach seine Tochter einfach einen anderen Mann. Dann gab es aber zum Glück die Michael, die Jüngere, und die verliebte sich Hals über Kopf in David. Und Saul dachte, so, jetzt drehe ich meinen Fallstrick raus, du bringst mir jetzt 100 vor heute der Philister und dann ist sie deine Frau. Na, also Saul hoffte, dass David den Tod durch die Hand seiner Feinde finden würde. Aber Gott war nach wie vor mit David und er brachte ihm sogar 200 Vorbeute und Saul blieb da nichts anderes übrig, als endlich sein Versprechen einzuhalten und David war seitdem Schwiegersohn des Königs. Aber Sauls Hass, Kapitel 19, wurde so groß, dass er nichts unversucht ließ, um David zu töten. Aber jetzt macht sich die Beziehung zu Jonathan halt bezahlt. Jonathan liebte David und er sagte, ich beschütze dich. Ich rede mit meinem Vater, dass er von seinen Mordplänen wieder abkommt. Und tatsächlich hat dieses Gespräch Erfolg und Saul sagt, okay, ich will David nicht töten. Aber es hält leider nicht lange, es kommt wieder Krieg. David nach wie vor der Held der Schlacht, er besiegt die Feinde, vertreibt sie und Saul rast einfach wieder vor sich hin und versucht David wieder zu töten. David kann entkommen, flieht nach Hause und seine Frau hilft ihm dann bei der Flucht und betrügt anschließend ihren Vater. Und da sehen wir das erste Mal die Auswirkungen einer Lüge und das werden wir jetzt immer wieder sehen, was Lüge im Leben des Davids angerichtet hat. Die Beziehung zwischen Vater und Tochter wurde damit zerstört. Und wir wissen es aus den Kapiteln, die noch kommen, dass wahrscheinlich auch das da anders war, dass Saul die Ehe wieder annulliert hat. Ne? Micha wurde einfach auch einen anderen Mann gegeben. David konnte dann fliehen. Ne, und begibt sich dann wieder nach Rama zu Samuel, erzählt ihm dann halt alles. Saul versucht ihn davon wegzubekommen. Und als er persönlich dahin geht und in die Versammlung der Propheten kam, fing er an zu weissagen. Jetzt hier zog seine Kleider aus und lag auf dem Boden, was auch noch eine Demütigung für den König darstellte, dass er seine Krone und seine Gewänder ablegt und auf dem Erdboden kriecht. Und so konnte David abermals fliehen. Und David kommt in Kapitel 20 wieder zu Jonathan, um mit ihm zu reden und sagte, hör mal, das geht nicht lange gut. Saul will mich tot sehen. Und er heckt dann einen Plan aus, unterbreitet dann Jonathan den Vorschlag, immer ist bald ein Fest, da werde ich erwartet, an der Königstafel zu sitzen, aber ich möchte mich lieber verstecken, weil ich glaube, der wird mich dann umbringen, wenn er mich wieder sieht. Und wenn Saul das quasi seine Abwesenheit dann bemerken würde, sagt er einfach, ich bin ein Betrüger bei meiner Familie. Wir sehen also schon wieder eine Lüge. Und diese Lüge geht wieder komplett nach hinten los. Es kommt, wie es kommen muss. Saul rastet komplett aus, als er erfährt, dass David nicht da ist. Und Jonathan versucht, den David zu beschützen. Und er geht sogar so weit, dass er versucht, seinen eigenen Sohn zu töten. Und hier sehen wir, die erste Lüge hat die Beziehung zwischen Vater und Tochter zerstört und jetzt die zweite zwischen Vater und Sohn. Und das alles auf dem Mist von David gewachsen. Beziehungsweise das zweite jetzt halt. Ne? Und ja, Jonathan verlässt voller Zorn seinen Vater dann, warnt den David und sie müssen sich unter Tränen dann verabschieden. Aber wir sehen, es wird noch viel, viel schlimmer mit den Lügen. Kapitel 21 kommt dafür nach Lo. Genau. Und dort schießt er den Priestern folgende Lüge auf: Ich komme am Auftrag des Königs. Und durch diesen Schwindel ergaunert er sich dann Nahrung und das Schwert von Goliath. Dafür floh dann weiter nach Gath, ne, das ist hier im Philisterland. Und dann wieder, anstatt auf Gott zu vertrauen und sagt: Hör mal, ich muss jetzt um mein Leben fürchten, ich bin im Feindesland, ich bin jetzt bei den Menschen, denen ich eine Niederlage nach der anderen zugefügt habe. Und David stellt sich wahnsinnig. Und so verlor er seine eigene Würde und den Respekt seiner Feinde. Dann kommt David in die Höhle Adullam, Kapitel 22. Dazu kommen dann 400 Männer, die Not oder die auch Schulden hatten. David wurde dann ihr Kommandant, hatte seine persönliche Armee seitdem. Und in Moab suchte er dann Asyl für sich und seine Familie. Das hat er dann auch bald bekommen. Seine Urgroßmutter Ruth hat ein moabitisches Blut, deswegen darf er hier bleiben. Aber Gott lässt ihn sagen: Moab ist nicht dein Land. Du sollst einmal König über Israel sein, also bitte, geh wieder zurück in dein Land. Und David gehorchte zum Glück. Ja, es kommt, wie es kommen muss. Die Lüge, die, David in Nob gesagt hatte, das geht wieder komplett nach hinten los, aber diesmal sind die Auswirkungen viel, viel schlimmer. Saul bekommt davon mit, lässt die Priester zu sich antanzen und sagt: Ihr habt euch eine Revolte gegen den König angeschlossen. Ihr habt dem Feind Waffen und Nahrung gegeben. Und der Priester Archimedes, der Hohepriester oder der Oberpriester, sagte: Ich wusste doch nicht, dass David nicht mehr in deiner Gunst stand. Mich trifft doch keine Schuld. Saul wollte davon nichts wissen und ließ 85 Priester abschlachten. Und da nicht genug, er schickte dann eine Armee nach Nob und dort wurden wirklich alle, von Mann bis zum Kind bis zum Baby, sogar alle Tiere wurden in dieser Stadt getötet. Und hier sehen wir die tragischen Auswirkungen einer kleinen Notlüge. Und der Verfasser des Jakobusbriefes hat es treffend beschrieben: Die Zunge ist ein Feuer, ein kleiner Funken genügt, um den Wald anzuzünden. Und in Kapitel 23 befragt dann David den Herrn, ob er gegen die Philister ziehen sollte, um die Stadt Keila zu retten. Und durch Gottes Eingreifen hatte David wiederum Erfolg. Saul reibt sich natürlich die Finger: So, jetzt habe ich endlich den David. Der David, der war jetzt so blöd, in einer Stadt zu bleiben, vor Mauern umgeben. Jetzt umzingel ich ihn. Und jetzt kriege ich ihn endlich. David bekommt zum Glück davon Wind und kann dann fliehen. Und flieht von da aus dann in die Wüste. Und in der Wüste besucht ihn dann Jonathan. Jonathan bestärkt ihn halt nochmal, an der Verheißung Gottes festzuhalten. Er sagt: Du musst zwar um dein Leben fürchten, aber denk immer dran, du wirst der neue König werden. Und Samuel zieht dann weiter in der Wüste und so, es kommt, wie es halt mal kommen muss. Saul muss mal und er geht gerade in die Höhe halt, wo sich David und seine Männer verstecken. Und die Männer sagen ihm: Hör mal, das ist die Vorsehung von Gott. Jetzt mach doch endlich mal dieser Verfolgung ein Ende. Töte deinen Feind. Klingt eigentlich sehr praktisch, ne? Oder sehr logisch. Aber David will nicht Hand an den Gesalbten des Herrn legen. Saul ist immer noch rechtmäßiger König und er schneidet nur Zipfel des Obergewandes ab, zeigt es dann dem Saul, als dieser die Höhle verließ und sagte: Warum verfolgst du mich? Warum willst du mich töten? Ich führe deine Kriege, ich bin stets loyal und demütig bei dir gewesen. Was hast du gegen mich, dass du mich so hast? Und hier ist der Zipfel deines Obergewandes, ich habe gerade dein Leben verschont. Lass doch ab von deinem Mordplan. Und es ist wirklich eine sehr emotionale Szene. Saul nennt unter Tränen David dann seinen Sohn und sagt: Ich erkenne deinen Herrschaftsanspruch an und ich möchte dich nicht mehr töten. Aber dieses Versprechen, das wird er leider nicht lange werden. Es kommt ein Zwischenschub in Kapitel 25, da stirbt dann Samuel und wird in seiner Stadt Rama begraben. Dafür nutzte die Gelegenheit, weil das ganze Land in Aufruhr war, und machte sich dann auf in die nächste Wüste. Und dort machte er Bekanntschaft mit einem namens Nabal. Und er hatte dann sein Geschäft in Karmel. Und genau, und dieser Nabal, der war sehr reich, war aber sehr boshaft und hart. Und David lässt ihn halt sagen: Hör mal, deine Hirten, die waren bei mir in der Nähe, und ich und meine Armee haben diese Hirten beschützt, dass sie ungehindert die Schafe hüten konnten. Gib uns doch als Ausgleich dafür ein bisschen was essen. Und dann Nabal sagt: Ich kenne dich nicht, wer bist du? Und beleidigt ihn. David ruft zu den Waffen auf und will Vergeltung, er will Nabal tot sehen. Aber Nabals Frau Abigail war zum Glück sehr weise, zog den David entgegen und sagte: Ich entschuldige mich in den Namen unserer Familie, bitte beschmutze dich nicht mit unschuldigem Blut, da sind Kinder in der Stadt. Lass ab von deinem Feldzug. Und David preist dafür Gott. Und hier sehen wir, wie Gott die einfachen Worte einer weißen Frau benutzt, um ein Blutbad zu vermeiden. Und Abigail wird daraufhin, genau, und er überlässt die Rache Gott, und Gott lässt dazu, dass Nabal einen Schlaganfall erleidet, und 10 Tage später ist er tot. Abigail wird dann Davids Frau. Und jetzt zum letzten Kapitel, Kapitel 26. Das Spiel in Kapitel 24 wiederholt sich hier. Der Aufenthaltsort David wird wiederum den Saul verraten. Er erzählt mit seiner Armee wieder, David schleicht sich in das Lager, und anstatt wieder, er hat wieder die Chance, also Gott gibt ihm wieder die Gelegenheit, wieder muss er sich beweisen, und er sagt: Ich halte an meinem Versprechen fest, ich tue Saul nicht zuleide an. Und er nimmt nur den Speer und den Wasserkrug vom Kopf eines Sauls und ruft vom Berg dann aus runter: Saul, ich habe schon wieder dein Leben verschont. Lass doch ab von deinem Plan. Ich verstehe es nicht, warum ich vor dir flüchten muss. Bitte lass uns das doch klären. Und Saul tut Buße, entschuldigt sich und sagte: Ich will dich nicht mehr töten, ich verspreche es. Aber wir sehen jetzt weiter, und damit möchte ich es an Rainer übergeben: David Angst vor Saul blieb bestehen. Ja, wir können an der Stelle weitermachen. Ja, das ist die interne Auseinandersetzung innerhalb des Volkes Israel, dass der eine König kein guter König ist, dass er eigentlich verspielt hat, aber noch an seinem Sessel klebt, und der David in den Startlöchern steht und irgendwie mit dieser Doppelrolle zurechtkommen muss. Ja, wir wollten euch mit teilhaben lassen an den Bibelabenden, die wir mittwochs alle 14 Tage ja hier haben. Da haben wir das ja im Moment gehabt und sind dann mit diesem Mittwoch zu Ende gekommen, mit dem letzten Kapitel des ersten Buches Samuel, sodass ihr so einen kleinen Eindruck auch davon alle mitbekommt. Und das ist ja immer ganz interessant. Das, die Kapitel 26 bis 30, die wollte ich euch jetzt eben kurz rüberbringen, und wir hatten gerade aufgehört damit, dass der David wieder mal den Saul verschont und ihm, obwohl er vor seinen Augen war, ihn hätte vernichten können, aber das hat er nicht getan. Und das Leben Davids, ein Leben bis dahin. Er ist so in den 20ern jetzt, wo diese Begebenheit sich abspielt. Er wurde als Teenager von dem Propheten Samuel gesalbt, musste dann ca. 15 Jahre warten, bis er dann irgendwann, das geht dann in 2. Samuel erst weiter, als 30-Jähriger sein Königsamt bekleiden darf. Er regierte 40 weitere Jahre und starb mit ca. 70. Wir sind also jetzt gleich hier in den 20ern von David. Und er wurde ca. 10 Jahre lang mehr oder weniger verfolgt von diesem Saul, seinem Vorgänger, König. Und dieses Leben war nicht einfach und er musste das irgendwie unter einen Hut kriegen. Vieles, was der David charakterisiert und zeigt, ist oftmals ein Bild des Herrn Jesus. Er ist als der Mann Gottes ja auch oft dargestellt, aber auch vielfach spiegelt er mein und dein Leben wider, unsere Lebenssituationen, und wir können uns da auch oftmals hineinversetzen. Ja, in Kapitel 27, nachdem eigentlich sie jetzt einen Austausch hatten, der David dem Saul gesagt hat, ich hätte dich töten können, habe es aber nicht getan, und sie eine Aussprache hatten, Saul gestand, ja, ich habe mich schuldig gemacht für dir, komm wieder zurück, David, mein Sohn, nie wieder werde ich dir etwas antun. Denn du hast heute mein Leben hochgeachtet und hast mich nicht umgebracht. Das wirkte eine große Dummheit von mir, die ich begangen habe und dir schweres Unrecht zugefügt habe. So sind sie auch auseinandergegangen. Die letzten Worte Sauls überhaupt im Leben, die er gegenüber David äußert, ist dann in 26 am Schluss. Gott segne dich, mein Sohn David. Ich bin sicher, dass dir alles gelingen wird, was du dir vornimmst. Und daraufhin verschwand David und Saul kehrte wieder zu seinem Haus zurück. Eigentlich eine Aussprache, wo man gedacht hätte, okay, ein bisschen Friedenspfeife, hört sich gut an. Gute Aussprache. David hatte seine Loyalität bewiesen, seine Geduld bewiesen. Ich tue dir nichts, aber dann wurde er David doch misstrauisch. Er dachte nach, irgendwann wird mich Saul doch umbringen. Es wird das Beste sein, wenn ich schnell von hier verschwinde. Und er hatte einen Plan und er ging zu den Philistern. Die Feinde, die Hauptfeinde, die das Volk Israel hatte, in das Lager läuft er über. Das war sein Gedanke. Wo war sein Gottvertrauen? Wo war das geblieben? Er schlägt sich komplett auf die andere Seite. Mit seinen 600 Leuten, seinen 600 Soldaten, die er um sich herum hatte, mit seiner Armee. Er geht tatsächlich dorthin zu dem König Achish und bittet um Erlaubnis, bei ihm zu wohnen. Mit seinen Familien, da gehörten Frauen zu von den 600 Kriegern, da gehörten Kinder zu. Das werden so 2000 auch das Leute gewesen sein. Er bettelt da und sein Wunsch wird erfüllt. Der König Achish im Feindesland, also da am westlichen Gazastreifen spielt sich das ja alles ab. Da wird er aufgenommen, sie knüpfen eine vertrauensvolle Beziehung, David und der feindliche König. Das geht dann so weit, dass er nach einiger Zeit sagt, lass mich mit meinen Leuten in einer anderen Stadt wohnen, ich kann nicht hier in der Hauptstadt Gath wohnen, das wird alles zu eng. Und tatsächlich geht der König darauf ein und reserviert für ihn eine Stadt Ziklag, so 40, 50 Kilometer südlich davon. Da können die alle einziehen, die ist relativ frei, eine alte, eroberte Stadt, da ist viel Platz für euch. Und sie machen es doch bequem. David wohnte dort 16 Monate, ein Jahr und vier Monate. Also das war jetzt nicht nur mal eine Woche Auszeit oder eine Woche im falschen Film zu sein, sondern eine längere Zeit, eine längere Ära. Was machte er dort? Er wohnte in Ziklag und machte von dort Raubzüge in die umliegenden Länder, in den Süden, Richtung Ägypten und ja, bekämpfte dort viele, viele Stämme und fiel hier und dort ein. Wenn ihn dann sein König Achish fragte, na, was hast du wieder gemacht, dann sagte er, ach, ich bin in Israel gewesen und habe da meine Leute da, dieses und jenes Volk, innerhalb meines Volkes bekämpft und vernichtet und reiche Beute gemacht. Er belog ihn. Und der Achish glaubte ihm alles. Und er dachte, Mensch, jetzt muss David immer in meinem Dienst bleiben, denn er hat sich jetzt hier bei seinen eigenen Landsleuten fast gemacht, also steht er mir zur Verfügung. David, ein Verfolger, ein Lügner, ein Mörder, ein Geschichtenerfinder. Die Geschichte ging so weit, dass er sagte, die Geschichte ging so weit, dass er andere, nicht nur Mensch, Männer, sondern auch Frauen und Kinder ermordete, oftmals rigoros, so weit, weil er Angst hatte, wenn einer überlebt, würde seine Lüge, dass es nicht Israel war, sondern ein anderes Volk, herauskommen und er würde verpetzt bei dem König Achish. Das wollte er natürlich geheim halten. Ein Lügner, ein Mörder, ein Geschichtenerfinder. Hat das Vertrauen des Königs Achish David, wird von ihm gefragt, die Zeit ging ja weiter, der König Achish und die anderen Philister hatten andere Pläne, nämlich sie hatten den Plan, wir ziehen jetzt wirklich gegen Israel in den Kampf. Und das hätte David sich ja eigentlich schon denken können, dass es so weit kommt, wenn er im falschen Lager untergebracht ist, dass er dann auch einmal in diesen Konflikt mit hineingezogen würde. Und tatsächlich kommt es so weit, er wird gebeten, die nächsten Tage werden wir einen Krieg gegen Israel angehen. Dir ist doch wohl klar, dass du und deine Männer mit uns in den Kampf ziehen. Und natürlich, sagte er, werde ich das tun. Du wirst sehen, was ich alles fertig bringe. Das mache ich auf jeden Fall. Er war so verblendet, dass er tatsächlich in diese Richtung mitarbeiten, mithelfen wollte. Man denkt sich, David, in welch einem Film bist du? Hast du alles vergessen, was du getan hast? Kannst du noch klar denken? Aber das Ganze nimmt weiter Gestalt an. Und die Philister werden tatsächlich Israel angreifen. Bevor sie das machen, machen sie eine große Musterung, einen Aufmarsch der ganzen Armee. Und da kommt die Armee des David auch bei der Präsentation wird vorgestellt. Und David, der mit seinen 600 Leuten dort aufläuft, wird von den anderen Heerführern der Philister beäugt und wird gesagt, nein, was ist das denn für eine Armee? Die können wir überhaupt nicht gebrauchen. Und die Heerführer der Philister werden dem Philisterkönig Achish kräftig reinreden in seinen Plan und verbieten ihm, mit in den Krieg zu ziehen. Und David wollte das trotz allem gerne durchziehen. Und er war sauer, dass sie ihm das verwehren. Womit habe ich das verdient, wollte David wissen. Habe ich dir jemals etwas Schlechtes getan? Hast du jemals etwas an mir auszusetzen gehabt? Solange wie ich jetzt in deinen Diensten hier stehe, dieses ganze Jahr und noch länger. Warum darf ich nicht mit in diese Schlacht ziehen? Er bettelt im Prinzip, doch mitziehen zu dürfen. Können wir uns das vorstellen? Wo wäre er hingekommen, selber in den Kampf zu ziehen gegen seine eigenen Landsleute? Ja, das Zweite. David ist im Prinzip in eine ausweglose Situation, in eine Sackgasse geraten, wo er eigentlich nichts hätte mehr machen können, aus dieser Sackgasse herauszukommen. Er ist so tief drin, dass es gar nicht eine Lösung menschlich gesehen gibt. So kommen durch den Einspruch der anderen Heerführer, kommt es dazu, dass David nicht mitgehen darf mit seinen Leuten und er soll zurück in die Stadt Ziklag gehen und sich da es gemütlich machen. Das macht er auch. Er geht wieder zurück in das Land der Philister, schweren Herzens. Er hat sich überreden lassen. Er geht doch in die Stadt, will doch in die Stadt gehen und findet seine Familie nicht wieder, seine Familien, die Frauen, die Kinder, die dort normal wohnten, sie sind nicht mehr da. Die Stadt ist verbrannt. David wurde dies bewusst. Die Leute, seine Soldaten waren zutiefst beschämt, traurig. Sie kommen dort in die Stadt, sehen die rauchenden Trümmerhaufen, was einmal Ziklag gewesen war. Die Frauen, die Söhne, die Töchter, alle verschleppt. Und da erhob David und das Volk, das bei ihnen war, ihre Stimmen und sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten, bis keine Kraft zum Weinen mehr da war. Kennen wir vielleicht diese Situation, dass wir uns irgendwie in eine Sackgasse hineinmanövriert haben, willentlich, bei vollem Bewusstsein und merken es nicht, nehmen gerne, ungerne Hilfe an und stehen dann vor einem Scherbenhaufen, keine Kraft mehr da zum Weinen. Die Soldaten haben natürlich Angst, wo sind meine Frauen, wo sind meine Kinder? Verzweiflung, Schmerz, Trauer, Wut wird breit gemacht. Sie sind in einer Zwickmühle. Und es geht so weit, dass seine letzten Treuen, also diese 600 Leute, ihn steinigen wollen. David ist so weit unten, dass es nicht mehr weitergeht. Er ist in der Situation mit dem Rücken an der Wand und so gesteinigt werden. So weit ist es gekommen, kein Freund mehr da, kein Plätze mehr. Diese Zwickmühle ist verständlich. Die alle hatten Angst. Die Soldaten waren ärgerlich. Sind unsere Frauen verwundet, getötet, geschändet? Wer weiß, was machen unsere Kinder? Und hier ist der Punkt, wo David nicht mehr weiterkam. Da suchte David Zuflucht bei seinem Gott und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. David fragte den Herrn nach einem Jahr und 3 Monaten. Fragt er endlich mal wieder den Herrn. Wir lesen von diesem Mann Gottes, der Psalmen geschrieben hatte zu der Zeit, der bereits sich bewiesen hatte, mit Gott viele Wunder geschafft zu haben. Lesen wir nichts, dass er Gott suchte, 16 Monate. Kennen wir vielleicht diese Durstphasen, diese Durststrecke? Kommen wir dann zurück zum Herrn, den Herrn, das Nächste. Ja, das war dann der Auslöser, dass David mehr oder weniger zur Besinnung kommt und zurückfindet zu Gott. Und ab hier geht es mit David wieder aufwärts. Er hat wieder zurückgefunden. Sie haben die Frauen und Kinder wieder zurückerobert. Sie trafen einen verwundeten Menschen auf dem Weg, der ihnen die Bleibe der Amalekiter, der Feinde, die diese Stadt Ziklag geplündert hatten, wusste, wo sie waren. Und sie konnten zurück wieder dorthin und haben die Beute und die Frauen und Kinder alles zurückbekommen. Nichts war verloren. Sie bekamen sogar noch mehr Beute, als sie vorher hatten, als an Hab und Gut, weil sie von den Amalekitern auch noch weitere Beutegegenstände zurückbekommen konnten. Ja, das ist dann der positive Wendepunkt im Leben Davids, aber auch, wir können es auf uns betragen, wenn wir keinen Ausweg mehr haben, wenn wir alles vermurkst haben, vielleicht selbst schuld gewesen sind, ganz tief unten angekommen sind, keine Kraft, keine Hoffnung, wenn wir keine Freunde mehr haben, wenn wir nur noch Feinde um uns herum sehen, dann wieder zu Gott umzukehren und wieder eine Beziehung herzustellen, wieder mit ihm ins Gespräch zu treten, daraus dann Mut, Zuversicht und neue Kraft und Perspektive zu bekommen, verändert werden, zu einem gerechten Menschen, ein Mensch, der anerkennt, was Gott uns alles geschenkt hat, der uns bewahrt hat, der uns Sieg, der uns Beute und Segen im Überfluss gibt, sodass selbst andere davon abbekommen dürfen. Er verteilte hinterher die Beute gerecht an seine Krieger und auch an andere Leute aus seinem Volk. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, Ein Mann mit Höhen und Tiefen, hier waren wir in einem sehr tiefen Tal seiner Lebensgeschichte. Ein Vorbild für uns. Interessant, dass Gott das so alles mitteilt, auch diese Schlechtigkeiten, die im Leben stattgefunden haben beim David. Aber wir dürfen daraus sehen, wie gnädig Gott ist, wie langmütig er ist, dass er einen 16 Monate lang auch schon mal Schlangenlinien fahren lässt. Und trotz alledem behält er seine Treue zu uns.
Die letzten weißen Hunde. Jetzt ist natürlich keine Zeit mehr gegeben, aber ich versuche mal ein bisschen alles zusammenzubringen. Und zwar, wir wollten ja gerne dadurch, dass wir hier die ganzen Geschichten von David erzählen, ja, Interesse wecken für die Bibelstunde, die wir mittwochs haben. Und außer der Geschichte Israels mit David gibt es natürlich auch Dinge, die wir für uns in Anspruch nehmen. Keiner sagte schon, dass wenn wir einen Weg haben, der nicht gerade ist, dann kann Gott ihn gerade machen. Und ich hätte euch jetzt gerne noch etwas erzählt, und zwar über Saul. Und zwar Sauls Ende. Ihr habt gehört, der Saul, der hat ja den David verfolgt. Und ich will es ganz kurz machen. Dieser Krieg, den die Philister gegen Israel haben wollten, den haben sie auch bekommen. Der Krieg fand statt und mit einem fürchterlichen Ende für Israel. Dieser Krieg, der fand statt im Gebirge in Moab. Das kann man hier oben sehen. Und ja, die Philister haben Überhand gewinnen. Die Israeliten fliehen und Saul steht jetzt da und ist verwundet und weiß keine Aussicht mehr. Ringsrum Feinde, und er sagt zu seinem Waffenträger: Töte mich. Und der Waffenträger sagt: Nein, tue ich nicht. Ich töte dich nicht. Und da stürzt sich Saul in sein Schwert. Also Saul tötet sich selbst. Und ja, da kommen natürlich, deswegen will ich das alles ganz kurz raffen, auch die Bilder, die ich hatte, die kann ich kaum da zeigen. Mal schauen. Die ganze Geschichte, dass jetzt hier Saul sich tötet und die Philister gehen, sehen, dass Saul tot ist und sein Sohn Jonathan, was wir auch gehört haben, und die anderen Söhne auch alle tot sind. Die gehen jetzt hin und nehmen die Leichen mit und hängen die an die Stadtmauern von und lassen sie dort jetzt tagelang hängen in der Mittagssonne und das hören Leute von Jabesch. Das waren Israeliten, die denen Saul geholfen hatte in seiner Zeit, und die gehen hin und machen sich auf nachts und holen die toten Leichen von der Mauer weg und nehmen sie mit in ihre Stadt und verbrennen sie da. So, jetzt will ich ganz kurz eben über die ganze Geschichte sprechen, nur ganz kurz. Und zwar, was ist für einen Christen eigentlich zu halten, wenn jemand Selbstmord begeht? Kann ich Selbstmord begehen? Das ist ja die Geschichte, die auch für uns, wenn wir über die Geschichten hier, die israelischen Geschichten über David sprechen, was ist das für uns? Kann ich das? Sind Christen oder können Christen Selbstmord begehen? In Hiob 10, Vers 12 steht: In deiner Hand ist die Seele alles Lebendigen und der Lebensatem alles menschlichen Fleisches. Gott gibt das Leben. Er bleibt auch der Herr über mein und dein Leben und kein Mensch kann sich selbst das Leben geben. Deshalb steht es auch nicht in der Macht, uns das Leben zu nehmen. Und gerade in unserer Zeit ist das ja eine sehr komplizierte Geschichte geworden, weil nämlich gesagt wird, ich kann selbst darüber bestimmen, wann ich sterbe. Für viele scheint das der letzte Ausdruck der persönlichen Freiheit zu sein. Aber die Bibel setzt andere Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Seine Würde hängt nicht von seiner Gesundheit und seiner Leistungsfähigkeit oder seinem Alter ab. Auch schwer kranke Menschen und sterbende Menschen sind unendlich wertvoll. Und wir sollen als Christen die Leiden lindern, Schmerzen behandeln und Sterbende liebevoll begleiten. Nämlich zwischen Sterben begleiten und das Sterben herbeizuführen, das ist ein riesengroßer und grundlegender Unterschied. Dann noch kurz, damit ich auch Schluss machen, am Feuergestaltung. Das ist auch ein Thema. Nämlich die Leute von Jabesh, die Leichnam von Saul und seinen Söhnen, und verbrannten sie. Ist das denn für uns eine Option? Es wird doch gesagt, hier, die Leute haben verbrannt, dann können wir ja auch uns verbrennen lassen. Ist das eine Option für den Christen? Wir kommen hier an einen Bibeltext. Warum verbrannten denn die Leute von Jabesh Leichnam? Und seinen Söhnen. Und das ist keine Empfehlung für eine Feuerbestattung. Das hier sind ganz besondere Umstände gewesen. Im Alten Testament gab es eine Feuerbestattung überhaupt nicht. Nämlich hier Abraham, Isaak, Jakob, Josef und alle anderen, die wurden begraben. Auch unser Herr Jesus, der wurde in ein Grab gelegt. Also, das ist eine Ausnahme. Und zwar wahrscheinlich waren die Leichname dieser vier Personen so schon durch die Sonne vergangen, dass man es verbrannt hat. Aber was wichtig ist, die Asche steht nämlich auch in der Schrift da ganz genau. Die Asche wurde nicht beigesetzt, sondern die Gebeine wurden beigesetzt. Und das ist einfach eine ganz wichtige ich noch mal sehen, ob ich ganz ein Schlusswort finde. Ja. Wir können uns natürlich fragen, ob bei der Auferstehung es ein Unterschied ist, ob jemand begraben oder verbrannt wurde. Und meine Antwort darauf ist nein, es ist kein Unterschied. Nämlich Gott, der den Menschen aus Staub erschaffen hat, ihn auch wieder zusammensetzen können, egal ob er im Meer verschwommen ist, ob er vorher verbrannt ist oder ob er eingeäschert worden ist. Seine Macht, die Macht Gottes, hat keine Paulus schreibt, gesegnet in Vergänglichkeit, auferweckt in Unvergänglichkeit. Und wir müssen auch daran denken, der Herr hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das ist die eigentliche Botschaft von 1. Samuel 31. Nicht Saul steht hier im Mittelpunkt. Nicht sein tragisches Ende, worüber wir kurz gesprochen haben. Nicht einmal die Frage nach der Bestattungsfrage. Im Mittelpunkt steht der lebendige Gott. Er warnt mich und dich, von ihm abzuweichen. Das Beispiel von Saul. Er ruft mich auf zur Treue. Er zeigt mir aber auch durch die Menschen von Jabesch, von den Männern von Jabesch, die den Saul und seine Söhne von den Stadtmauern weggenommen hat, wie Dankbarkeit aussieht. Er richtet den Blick auf die Hoffnung, die über jedes Grab hinausgeht. Wichtig ist, dass ich versuche, meinen Weg treu mit dem Herzen. Dann brauche ich meine letzten Tage nicht zu fürchten. Denn mein Vertrauen, das ruht nicht auf meine Kraft. Mein Vertrauen ruft auf die Hut, auf der Kraft meines Herrn Jesus Christus. Er ist der Sieger über Sünde und Tod. Ihm gehört mein Leben und auch dein Leben. Ihm gehört auch unsere Zukunft.